Alle im grünen Bereich, der politische Podcast für Stege-Zehlendorf.
Guten Morgen, willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Daniel.
Und ich bin Janka, guten Morgen.
Hi, und wir sitzen hier mit Nina Starr, unserer Landeschefin und der Direktkandidatin für den Bundestag aus Stege-Zehlendorf. Wie geht's dir?
Guten Morgen, ja danke, mir geht's gut. Und euch?
Super.
Ja.
Bisschen früh am Montag.
Genau, das ist das einzige Problem.
Ja, und wir freuen uns, dich da zu haben. Und ich meine, unsere Hörerinnen kennen dich wahrscheinlich noch nicht so gut. Einige haben bestimmt schon was von dir gelesen, vielleicht auch dein Buch. Und mich würde interessieren, wie bist du überhaupt zu den Grünen gekommen? Was ist da deine Geschichte?
Ja, das wird man ja öfter gefragt, gerade wenn man so hauptberuflich auch in der Politik ist. Das ist ein bisschen schade, weil ich nicht diese tolle Geschichte zu erzählen habe, die andere haben. So dieses, dann ist Tschernobyl passiert oder dann wurde Trump gewählt oder irgendwie so dieses eine Ereignis, wo es Klick gemacht hat und man gesagt hat, jetzt muss ich mich engagieren. Sondern bei mir war das eher so ein schleichender Prozess. Ich war früh schon aktiv in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit. Und habe mich da immer engagiert, habe dann irgendwie gemerkt, du kommst da aber an Grenzen dessen, was du erreichen kannst. Ne? Habe Lehramt studiert, um eben Kindern und Jugendlichen auch ein Stück weit auf ihrem Weg ins Leben zu helfen. Habe auch da gemerkt, du kommst einfach an Grenzen. Ja? Da sind strukturelle Probleme in unserer Gesellschaft, die du nicht lösen kannst, wenn du einfach so nur in Schule kämpfst, wobei wirklich jede einzelne Lehrerin, jeder einzelne Lehrer, der da einen guten Job macht, ist Gold wert. Und parallel dazu war einfach so eine Unzufriedenheit generell, das war damals auch unter der GroKo auf Bundesebene, also nicht unter der jetzigen, sondern schon sehr lange her, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwie läuft das einfach nicht. Und ich saß oft mit meinen Freundinnen zusammen und wir haben gesagt, ey, das funktioniert so nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, du kannst halt nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und meckern, sondern wenn du was ändern willst, dann musst du halt selbst anpacken. Und dann ist so bei mir der Entschluss gereift, mich politisch zu engagieren. Und es war gar nicht mein Ziel, irgendwie hauptberuflich in die Politik zu gehen, sondern das ist dann so nach und nach passiert. Sondern, ich habe halt gesagt, ich will meinen Teil dazu beitragen, dass diese Welt ein Stückchen besser wird. In vollem Bewusstsein, dass ich alleine da jetzt nicht die Revolution werde starten, aber zumindest einen Teil dazu beitragen, das war so mein Anliegen.
Wenn du sagst, dass du quasi in die Politik gegangen bist, weil du so vielleicht auch ein bisschen irgendwie als Lehrerin irgendwie nicht mehr weitergekommen bist in dem, ist das der gleiche Grund, warum du jetzt quasi von Landesebene in den Bundestag auch gehen möchtest? Also ist das der gleiche Grund oder hat sich der Grund, warum du jetzt sozusagen das noch verändern möchtest, verändert auch?
Nee, es ist ein Stück weit ähnlich. Eins meiner Schwerpunktthemen ist ja das Thema Kinderrechte und auch Kinderarmut, aber eben vor allem Kinderrechte, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und da sind einfach auf Bundesebene so viele Dinge, die strukturell geändert werden müssen, wo wir, finde ich, hier im Land schon gute Arbeit machen, aber es muss eben im Bund ein grundsätzliches Umdenken passieren. Und das ist mit ein Hauptgrund, genau warum ich sage, da müssen wir im Bundestag anpacken und da möchte ich meinen Teil zu beitragen.
Kinderrechte sind ja so ein Begriff. Also ich glaube, wenn man es hört, kann man erstmal verstehen, was das eigentlich ist. Aber was bedeutet das für dich? Was sind Kinderrechte? Was ist daran so wichtig?
Naja, Kinderrechte sind ja grundsätzlich erstmal durch eine UN-Konvention auch festgeschrieben. Es gibt auch in Deutschland viele gesetzliche Regelungen, die die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen festschreiben, beispielsweise bei Bauvorhaben und so weiter. Aber umgesetzt werden die so gut wie nie. Und das ist halt das eine Problem. Aber das andere, was für mich hinter dem Thema Kinderrechte steckt, das ist nicht nur die Beteiligung, sondern es ist wirklich so ein grundsätzliches Umdenken in Gesellschaft, dass Kinder natürlich keine kleinen Erwachsenen sind, ja, und deswegen natürlich auch nicht genau so behandelt werden können wie Erwachsene einerseits, aber andererseits eben doch Individuen sind mit einem eigenen Willen, einer eigenen Meinung und die eben auch als solches respektieren sind. Und dass eben dieses automatische Machtgefälle, was wir haben zwischen Erwachsenen und Kindern, dass es unsere Aufgabe ist, als Erwachsene das nicht auszunutzen. Ja? Und da muss viel in der Erziehung auch passieren, ein Umdenken, dass wir eben auch da sehr viel demokratischer und weniger autoritär werden. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie antiautoritäre Erziehung, laissez-faire, sonst was, weil Kinder brauchen schon natürlich gewisse Strukturen und so weiter. Aber dass Kinder lernen, das, was ich sage, das ist was wert. Und das, wie ich empfinde, hat seine Berechtigung. Und wenn Kinder so aufwachsen, bin ich der festen Überzeugung, dass das auch für unsere Demokratie unheimlich wichtig ist, weil sie dann lernen, ihre Stimme zu erheben und sich einzubringen. Und gerade wenn wir jetzt uns anschauen, was mit dem Rechtsruck in Deutschland, aber beispielsweise gerade in Amerika, auch mit Trump und so weiter, also er ist jetzt zwar abgewählt, aber wir haben ja gesehen, was da passiert ist auf dem Kapitol und so weiter. Das passiert, wenn ein zu krasses autoritäres Denken in den Menschen verwurzelt ist. Also das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, ne? Aber ich glaube schon, dass wenn du Kinder demokratisch erziehst und eben ihnen deutlich machst, auch was sind ihre eigenen Rechte und dass sie das Recht haben, eine Meinung zu haben und gehört zu werden, dass das einen extrem großen Dienst an der Demokratie tun kann.
Du hast gerade Machtgefälle erwähnt und da musste ich wirklich auch an die Arbeit denken, aus der ich komme, aus der Antidiskriminierungsarbeit. Da ist das ein riesiges Thema, gerade das Machtgefälle zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen, das gerade halt dadurch im System Schule und Diskriminierung entstehen kann. Und da würde mich auch interessieren, ob du Möglichkeiten siehst, vielleicht auch da die Hierarchien etwas zu flacher zu machen oder halt Schülern auch Abhilfe zu schaffen, wenn sie mit Lehrern, die schwierig sind, zu tun haben. So, was kann man in dem Bereich vielleicht Neues tun, was Diskriminierung auch vorbeugt in Schule?
Ja, also das ist ja zum großen Teil auf Landesebene angesiedelt und da haben wir auch schon viel getan als rot-rot-grüne Koalition in den letzten Jahren. Wir haben das Landesantidiskriminierungsgesetz geschaffen, was deutschlandweit einmalig ist und das gilt natürlich auch für den Bereich Schule, aber was noch viel wichtiger ist und ich glaube, da ist noch Luft nach oben, ist Beratungsstellen, unabhängige Beratungsstellen, wo Kinder und Jugendliche und auch Eltern sich dann hinwenden können und sagen können, hier haben wir ein Problem. Und zum Zweiten, muss das in der Ausbildung einfach nochmal ganz anders mitgedacht werden, in der Aus- und in der Fortbildung, denn die LehrerInnen, die wir jetzt in der Schule haben, die werden ja zumindest zum großen Teil noch eine ganze Weile da sein. Das heißt, auch die müssen diskriminierungskritisch weitergebildet werden und in der Ausbildung von LehrerInnen muss das eine größere Rolle spielen. Also auch das Hinterfragen der eigenen Vorurteile und das Hinterfragen des eigenen Schubladendenkens, was häufig ja gar nicht böse gemeint ist. Ja? Also ich kann mal aus meiner eigenen Praxis als Lehrerin berichten, ich hatte damals einen Schüler mit so einem typischen Namen, wo man so denkt, okay, ne, also du kriegst die Klassenliste und dann hast du da diese typischen Namen, wo du weißt, okay, oder denkst zu wissen, das Kind wird ein Problemkind sozusagen. Ja? Und das ist nicht okay, so zu denken. Und trotzdem, ich kenne keinen einzigen Lehrer, keine einzige Lehrerin, die das nicht irgendwo tief drin haben. Ja, und dieses Kind war Klassenbester am Ende. Ja? Also es zeigt sich, dass das halt überhaupt nicht wirklich, also das ist zum einen Rassismus, was wir da haben, aber in dem Fall ist es auch Klassismus. Und es ist so tief in uns verankert. Und sich damit kritisch auseinanderzusetzen, das ist halt so schwierig, weil es auch selber wehtut. Weil sich selber einzugestehen, krass, ich selber habe rassistische Denkmuster, ich selber habe klassistische Denkmuster. Das tut weh, weil man will ja eigentlich selber ein guter Mensch sein. Aber umso wichtiger, dass man es tut, weil nur dann kann man eben diese Probleme auch ehrlich beheben.
Wie schafft man es denn, an der Stelle, also in der Schule, Kindern beizubringen, das, was du gerade irgendwie auch erwähnt hast, dass sie eben nicht nur gehört werden können, sondern dass sie eben auch die Macht haben, irgendwas vielleicht zu verändern. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich glaube, Kinderrechte haben wir in der dritten Klasse im Sachkundeunterricht irgendwie einmal besprochen, dass es die gibt und was die sind. Und dann hat jeder irgendwie einen kleinen Vortrag über ein Recht gehalten. Aber so, was macht man dann da mit diesem Wissen, dass man jetzt diese Rechte hat, in dem Moment, wo sie vielleicht irgendwie verletzt werden oder so? Also kann man da als Kind weitergehen an der Stelle?
Also ich glaube, es muss zum einen anders verankert werden in Schulen. Also, dass man es einmal durchnimmt, das ist ja schön und gut, aber es muss halt dauerhaft verankert sein, auch im Unterricht. Wir brauchen einen viel demokratischeren Unterricht. Und damit meine ich nicht, dass SchülerInnen sich jetzt hinstellen und sagen, den Inhalt wollen wir machen und den nicht. Ach, Mathe ist bestimmt nicht so wichtig, machen wir nicht mehr. Das meine ich nicht, natürlich in einem gewissen vorgegebenen Rahmen. Aber natürlich gibt es Spielräume, wo SchülerInnen mitentscheiden können. Und das zum einen im Unterricht zu verankern, aber auch in der Struktur Schule zu verankern. Es gibt Schulen, die haben ein Schulparlament, wo wirklich diese demokratischen Aktionsweisen quasi eingeübt werden. Und da dann aber eben nicht nur irgendwelche Pseudo-Beteiligung zu machen, irgendwas von, wir haben jetzt hier mal einen 500 Euro, die könnt ihr jetzt irgendwie mal verplanen, sondern wirklich, also auch das ist wichtig, ich spreche hier nicht gegen SchülerInnenhaushalte, versteht mich nicht falsch, aber wirklich die wirklichen Entscheidungen auch dort zu besprechen, und zwar altersgerecht zu besprechen. Dann wird mir immer gesagt, ja, Kinder und Jugendliche, die verstehen das doch alles noch gar nicht. Wenn man das altersgerecht mit denen bespricht, dann kann man da unheimlich viel erreichen. Es gibt Kindergärten, Kitas, die ein Parlament haben. Ja? Und das ist, wenn man das erste Mal hört, denkt man, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren, dass Dreijährige diskutieren. Aber das funktioniert, wenn man es altersgerecht macht. Und selbst, also ich habe zu Hause einen Einjährigen, selbst der kann mir sagen, was er will. Ja? Also er sagt das vielleicht noch nicht, aber natürlich können die ausdrücken, was sie wollen. Und insofern glaube ich, es braucht ein Umdenken, man muss es verankern in den Strukturen der Schule. Man braucht Lehrkräfte, die das auch leben, die das ausstrahlen, die akzeptieren, dass SchülerInnen gleichwertig sind, die sich dieses Machtgefälle, was natürlich durch Notengebung und so weiter da ist, aber eben die sich dieses Machtgefälle bewusst machen und es nicht ausnutzen. Das ist unheimlich wichtig, und ich glaube, dann kann man da schon auch SchülerInnen empowern, ihre eigenen Rechte einzufordern.
Ja. Okay, jetzt haben wir irgendwie über diesen so Schulbereich gesprochen. Ich kann mich noch daran erinnern, also ich bin ja letztes Jahr erst aus der Schule rausgegangen, und zum Beispiel ein Freund von mir wurde mal eingeladen zu so einer Diskussionsrunde irgendwie auch mit PolitikerInnen, und es ging irgendwie um Geschichte und alles Mögliche, und dann wurde die Frage an ihn war, wie ist denn so dein Geschichtsunterricht? Und das kam uns irgendwie total komisch vor, dass sozusagen da extra junge Menschen eingeladen wurden, und das Einzige, wozu die dann gefragt wurden, war dann, wie ist denn euer Unterricht, und nicht, was ist denn eure Meinung zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben? Und wie schafft man es da einfach auch außerhalb von diesen Bereichen, die Kinder betreffen, wobei jeder Bereich ja irgendwie Kinder betrifft, das irgendwie anzuerkennen, dass die Meinungen von jungen Menschen irgendwie in jedem Bereich wichtig sind und mehr gehört werden müssen, selbst wenn sie zum Beispiel noch nicht wählen dürfen, etc.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Häufig, wenn wir uns mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen, dann schauen wir auf die Bereiche, wo sie erstmal da sind, und sagen dann, da können sie ja mitsprechen. Ja, bei der Spielplatzgestaltung zum Beispiel, bei Schule, ne? Und es ist aber tatsächlich eigentlich auch jetzt schon so festgeschrieben, dass Kinder und Jugendliche bei allen sie betreffenden Themenbereichen zu beteiligen sind. Und dann sagt mir bitte, welcher Themenbereich Kinder und Jugendliche nicht betrifft. Also eigentlich sind sie bei allem, was gerade passiert, was entschieden wird, zu beteiligen. Und das wird teilweise umgesetzt, teilweise nicht. Also Bauvorhaben zum Beispiel, hier in Steglitz-Zehlendorf haben wir ja die Parks Range. Da haben wir uns in der BVV dafür eingesetzt, dass, wenn das gebaut wird, dieses Gelände, dass eben auch mit Kindern und Jugendlichen nicht nur über den Spielplatz dort gesprochen wird, sondern generell darüber gesprochen wird. Wie stellt ihr euch eigentlich die Gestaltung dieses ganzen Viertels vor? Was sind für euch wichtige Aspekte? Und das kann man dann eben in Workshops oder so machen. Also ich glaube, die Politik vor Ort muss sich wirklich vornehmen, in allen Dingen, die sie entscheidet, die Perspektive von Kindern und Jugendlichen einzubeziehen. Dazu gibt es eben Kinder- und Jugendbüros, Kinder- und Jugendparlamente. Da gibt es schon Strukturen, aber die müssten massiv ausgebaut werden, weil die natürlich mit dem wenigen Personal, was sie haben, überhaupt nicht alles abbilden können. Und das Zweite ist, dafür kämpfen wir Grüne ja auch, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden müssen. Wie gesagt, diese Rechte sind momentan eigentlich schon da, sie sind aber kaum einklagbar. Und das wäre so wichtig, das zu machen, damit eben da, wo sie verletzt werden, auch die nochmal stärker eingeklagt werden können. Und deswegen ist es ist eine symbolische Sache, einerseits Kinderrechte ins Grundgesetz, es ist aber auch eine sehr praktisch wirklich helfende Sache sozusagen, dass Kinderrechte dann eben ein viel stärkeres Gewicht bekommen.
Wenn wir von Kindern reden, dann müssen wir auch von Familien sprechen. Und wenn wir jetzt von Familien sprechen, dann müssen wir auch mitdenken, was die Pandemie, in der wir jetzt sind, für einen Effekt haben wird. Was sie jetzt für einen Effekt hat und für 10 Jahren. Was glaubst du, was muss man da tun? Was passiert? Wie kann man negativen Entwicklungen entgegenwirken?
Ja, wir haben in der Pandemie ja eine Entwicklung gehabt. Das wird an vielen Stellen so gesagt, Corona zeigt wie unter einem Brennglas das ... Ja, und dann kommen da unterschiedliche strukturelle Probleme, die wir vorher schon hatten, die sich jetzt durch Corona einfach nochmal deutlicher zeigen. Und da ist die Familie eins der Themen, die da wirklich am markantesten sind sozusagen. Denn wir hatten vorher schon die Situation, dass der Großteil von Sorgearbeit in Familie von Frauen übernommen wird. Und häufig, nicht immer, aber häufig eben die Männer, die Hauptverdiener sind, die wesentlich weniger Sorgearbeit machen. Interessanterweise, spannend daran ist auch, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften die Aufteilung häufig gerechter ist, sozusagen bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Kind in die Familie kommt. Mhm. Und häufig auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften dann es eine Person gibt, die stärker Sorgearbeit und eine Person, die stärker Erwerbsarbeit macht. Und deswegen muss man sich fragen, was sind eigentlich die Strukturen, die das befördern? Wir haben offensichtlich nicht nur Geschlechterrollen, die da ein Problem sind, da komme ich gleich gerne nochmal drauf zurück, aber wir haben offensichtlich auch Strukturen, die dieses Modell, einer macht Erwerbsarbeit, einer macht Sorgearbeit, extrem befördern. Und das ist zum einen das Ehegattensplitting, das muss sofort abgeschafft werden, meiner Meinung nach. Natürlich in einer Art und Weise, wenn ich jetzt eine 50-jährige Frau bin, die irgendwie ihr Leben lang so gelebt hat, denen kann man jetzt nicht von heute auf morgen sagen, so, du hast jetzt irgendwie hier ein Problem. Ne? Also das ist mir schon bewusst, dass wir solche Leute mitdenken müssen. Nichtsdestotrotz müssen wir einen Weg finden, dieses Ehegattensplitting abzuschaffen. Denn es kann nicht sein, dass unser Steuermodell die Alleinverdiener-Ehe so extrem fördert und übrigens die Ehe auch so extrem fördert. Alleinerziehende mit Kindern sind steuerlich schlechter gestellt als Verheiratete ohne Kinder und das kann doch nicht sein. Also da müssen wir dringend dafür sorgen, dass das abgeschafft wird. Aber wir müssen auch beispielsweise in der Kinderbetreuung natürlich dafür sorgen, dass es möglich ist, dass Familien sich entscheiden, ob beide Vollzeit arbeiten wollen oder nicht. Wir müssen die gesamte Arbeitswelt anders aufstellen. Wir können über neue Vollzeit sprechen, 30 Stunden für Eltern beispielsweise. Ja, das sind ja alles so Modelle, die da Dinge ermöglichen. Wir müssen aber, finde ich, auch steuernd eingreifen, beispielsweise über das Elterngeld. In anderen Ländern ist es so, dass das Elterngeld nur dann voll gezahlt wird, wenn beide es gleichberechtigt nehmen. Ja? Du hast in Schweden beispielsweise 7 Monate nimmt der Vater, 7 Monate nimmt die Mutter oder eben in anderen Partnerschaften der eine und der andere Elternteil. Ja? Und sowas mehr zu denken und zu sagen, dadurch schaffen wir Anreize, dass wirklich beide Elternteile sich kümmern. Und damit komme ich jetzt zu den Geschlechterrollen, die wir haben. Es ist ja in Deutschland, wenn du als Mann Elternzeit nimmst, ja, also so in unserer grünen Bubble ist es irgendwie Usus, aber wenn du mal rausgehst in die Gesellschaft und
das ist guckst, nicht so.
Das ist halt überhaupt nicht so. Die Regel ist, der Vater nimmt 2 Monate, das sind ja die zwei sogenannten Vätermonate und wenn du mehr nimmst als Mann, wirst du halt schief angeguckt von deinem Chef, von deinen Kollegen. Aber auch auf dem Spielplatz, wenn mein Mann mit den Kindern auf dem Spielplatz ist, ja, dann wird er immer ganz mitleidig angeguckt, weil die Leute anscheinend denken, er ist Witwer oder so, weil wo soll denn die Frau sein? Ja, also das habe ich auch schon oft in Gesprächen erlebt, dass mir Männer erzählt haben, sie wurden das gefragt, ja, ob die Frau irgendwie tot ist, ja. Und ich denke so, um Gottes Willen, die Frau ist einfach arbeiten, ja, also auch das gibt es. Und aber das zeigt, wie krass verwurzelt das einfach auch bei uns ist. Und da brauchen wir auch ein Umdenken in den Köpfen. Also die Politik muss ihre Möglichkeiten zu regulieren stärker nutzen. Aber wir müssen eben auch in den Köpfen mit, und da hat Schweden beispielsweise hat in den 60er, 70er Jahren eine ganz große Kampagne dazu gemacht. Also es hat eben auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun und mit dem, wie haben wir Rollenvorbilder und so weiter. Und da muss in den Köpfen unheimlich viel passieren, dass eben es nicht die Männer- und die Frauenrolle gibt, sondern dass Geschlechter, es gibt ja außerdem auch mehr als diese beiden Geschlechter. Es gibt so viele Menschen, die sich da nicht genau zuordnen können oder wollen. Und also da viel, viel offener zu werden. Und als ganz ehrlich, als ich Kind war, Ich hatte einen großen Bruder und ich hatte einen Cousin und ich habe total viele Jungsklamotten aufgetragen, aber das war damals überhaupt nicht schlimm, das hat jeder gemacht, ja. Und es gab auch gar nicht diese krassen Jungs- und Mädchensachen. Wenn du heute einkaufen gehst, du kriegst ja, du hast eine Abteilung für Jungs und eine Abteilung für Mädchen. Du hast ja gar keine Kinderabteilung mehr sozusagen. Und also das ist auch eine Frage von Marketing, dass Kinder schon super früh in diese Rollen gepresst werden. Und da brauchen wir so ein grundsätzliches Umdenken. So, jetzt habe ich irgendwie relativ weit ausgeholt. Das tut mir leid, aber das ist wirklich, das ist so ein Thema, diese Geschlechterrollen, wo man an so vielen Punkten ansetzen muss. Und wenn wir jetzt nochmal mit Fokus auf die Corona-Pandemie gucken, die all das eben nochmal verstärkt hat. Und ich habe zu dem Thema ja auch ein Buch geschrieben und habe damit über 100 Familien gesprochen und viele auch in dem Buch zitiert, wie sie das eigentlich erlebt haben. Und da war es immer so, dass die Aufteilung, wie sie vor der Krise war, in der Regel sich in der Krise einfach verstärkt hat. Also wenn du vorher schon die Frau in Teilzeit hattest, dann hat die halt den Job aufgegeben, ganz oder so, ne? Weil du kannst halt dann nicht auf das Gehalt des Mannes verzichten. Hm. Und in Familien, wo vorher schon eine einigermaßen partnerschaftliche Aufteilung war, hat sich das häufig dann auch in der Pandemie zumindest ein Stück weit mehr bewähren können. Ja? Und das hat mir dann auch nochmal gezeigt, wir müssen wirklich fördern, dass Familien sich gerechter aufteilen können. Und dazu gehört dann eben auch, dass Frauen auch genauso viel verdienen wie Männer. Weil natürlich, wenn mein Mann irgendwie deutlich mehr verdienen würde als ich, natürlich würde ich dann, also ich jetzt nicht, aber ich kann jede Frau verstehen, die dann sagt, dann bleibe ich lieber länger zu Hause, weil einer muss halt beim Kind sein, weil die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind gar nicht so gegeben. Oder aber wir wollen unser Kind noch nicht so früh 10 Stunden am Tag in die Kita geben. Auch das finde ich legitim. Und dann zu sagen, dann gehe ich halt als Frau in Teilzeit, ist doch klar, wenn die Frau weniger verdient. Deswegen müssen wir da eben auch dafür sorgen, dass mit einem echten Entgeltgleichheitsgesetz Frauen gleich viel verdienen wie Männer. Und auch dadurch, dass wir die Berufe, die typischerweise von Frauen ausgeübt werden, also Pflegeberufe, viele soziale Berufe, Verkäuferinnen, sowas, dass die einfach auch deutlich finanziell auch aufgewertet werden, dass eben wirklich in den Familien eine echte Wahlfreiheit entsteht. Und dann ein Satz noch, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Corona, was jetzt eben an so vielen Stellen diese Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten ja nochmal deutlicher gezeigt hat, tatsächlich auch zumindest einen positiven Effekt haben kann, nämlich dass es das quasi anstößt, weil es so vielen Leuten jetzt bewusst geworden ist, dass wir da ein Problem haben. Deswegen versuche ich jetzt, mich da wirklich dahinter zu klemmen, zu sagen, okay, die Lehren, die wir aus dieser Krise gezogen haben oder noch ziehen, die müssen dann eben auch einen Effekt haben und müssen zu einem neuen Handeln und einem neuen Denken nach der Krise führen.
Du hast ja jetzt auch die ganze Struktur schon so irgendwie so ein bisschen skizziert, also mit irgendwie Gender Pay Gap etc. Und wie ist denn, also welche Mechanismen hat dann jetzt gerade noch der Arbeitsmarkt, der auch eben so Frauen diskriminiert auf die Art und Weise? Also ich weiß, bei den Grünen gibt es irgendwie zum Beispiel mal Kinderbetreuung etc. Aber das sind ja viele Sachen, die irgendwie noch fehlen, also wo Frauen einfach nicht mitgedacht werden, wo ganz viel einfach noch fehlt im Arbeitsmarkt.
Ja, bezogen auf den Arbeitsmarkt ist es, ich will gar nicht immer nur sagen Frauen, es sind am Ende des Tages Frauen, da hast du recht, weil die Struktur halt so ist, wie ich eben beschrieben habe, aber ich würde jetzt erstmal sagen, generell das Problem haben Eltern, dass beispielsweise, also in Schweden ist es so, wer nach 16 Uhr noch in einem Meeting ist, der wird eher bemitleidet, ja, weil der hat offensichtlich keine Freunde und keine Familie. Hier in Deutschland ist es so, wenn du um 22 Uhr noch an deinem Arbeitsplatz sitzt, dann bist du offensichtlich besonders motiviert. Ja? Und keiner würde sagen, okay, du bist offensichtlich nicht in der Lage, deinen Job in deiner regulären Arbeitszeit zu tun, wie die Leute das übrigens in Schweden sagen würden. Ja? Also wirklich dieses Denken von, man muss irgendwie Überstunden ohne Ende machen, um zu zeigen, was für ein Arbeitstier man ist, das ist ein Problem und das fällt vor allem dann tatsächlich Frauen auf die Füße, weil die häufiger diejenigen sind, die dann sagen, ich muss jetzt aber mein Kind aus der Kita abholen und so. Das heißt, wir müssen eigentlich Strukturen etablieren in Büros, in wo auch immer, in der ganzen Arbeitswelt, die eben auf die Bedürfnisse von Familien eingehen, ja. Und das funktioniert in vielen Bereichen, funktioniert das auch schon und in anderen halt überhaupt nicht, weil da viel zu viel auch einfach in der Hand der Unternehmen liegt. Ne? Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, das müssen wir als Staat an uns ziehen, das können wir auch gar nicht. Aber es gibt Unternehmen, wo es gut funktioniert, die auch die Arbeitszeit beispielsweise für alle MitarbeiterInnen reduziert haben und feststellen, die sind trotzdem genauso produktiv wie vorher. Ja? Weil einfach eine ausgeglichene Work-Life-Balance auch dazu beiträgt, dass du produktiver bist. Also es ist sogar im Eigeninteresse des Arbeitgebers, das zu tun. Insofern ist die Frage schon, wie kann man da, wo es positive Beispiele gibt, das eigentlich nochmal so mehr befördern, dass eben immer mehr Unternehmen sich diesem Weg anschließen und das für sich auch tun. Denn wie gesagt, man kann als Staat nur bis zu einem gewissen Maß regulierend eingreifen und ich kann als Staat nicht sagen, hier BMW, Mercedes, ihr dürft eure Manager-Meetings nicht mehr nach 16 Uhr nachmittags machen. Also das wird nicht funktionieren. Ja? Insofern glaube ich schon, da muss man im Arbeitsmarkt und dann auch Rückkehrrecht aus Teilzeit beispielsweise. Es gibt ein Rückkehrrecht aus Teilzeit, das ist aber noch nicht so ausformuliert und noch nicht so festgeschrieben, dass es wirklich ein echtes Rückkehrrecht aus Teilzeit ist. Viel zu häufig sind Frauen dann und es sind dann eben häufiger Frauen doch gefangen und können nicht zurück auf die Stellen, wie sie wollen oder können die Teilzeit dann nicht so verlängern oder verkürzen, wie sie wollen und so weiter.
Und ich meine, wenn man generell auf die Bedürfnisse von Frauen schaut, wenn man schaut, dass wie es in Planung ist, wie Stadt geplant wird, wie Straßen geputzt werden, wie Büros geplant werden oder Temperaturen in Büros. Selbst da ist es ja so, in der Regel ist das irgendwie 3 oder 4 Grad zu kalt für Frauen. Was muss man denn machen, um diese Gender Data Gap, um diesen fehlenden Blick für die Bedürfnisse von Frauen im Allgemeinen zu haben?
Ja, die 3 bis 4 Grad zu kalt habe ich auch zu Hause. Ich werde das nochmal mitnehmen, dass das offensichtlich ein Geschlechterproblem ist. Aber abgesehen davon ist es tatsächlich so, dass in vielen, vielen Bereichen die Wahrnehmung von Frauen als subjektive Wahrnehmung abgetan wird und dass es aber ein strukturelles Thema ist, wird oft nicht gesehen. Also du hast jetzt Stadtplanung angesprochen, da musst du halt Rücksicht nehmen auf, ich würde jetzt mal sagen, besonders vulnerable Gruppen, denn wenn du dir beispielsweise anschaust, wie sind Wege beleuchtet, dann ist es auch für Seniorinnen und Senioren ein Problem, dass beispielsweise Wege nicht so beleuchtet sind, wie sie das brauchen, um dort beispielsweise mit ihrem Rollator oder so sicher gehen zu können, ja. Und genau dasselbe Problem für Frauen, wenn ein Weg nicht gut beleuchtet ist und es ist nun mal so, dass Frauen im öffentlichen Raum häufig sexuell belästigt werden, dann können die sich da nicht lang trauen und dann ist es irgendwie, häufig ist es dann so ein Ding von, ich bin aber super mutig, ich traue mich da auch als Frau lang zu gehen, aber das kann es doch nicht sein, dass wir jetzt untereinander anfangen zu vergleichen, wer ist mutig genug, diesen Weg zu gehen und wer sagt, ich gehe abends um den Park, aber lieber außen rum. Also ich finde, dass das dann auch so teilweise, ich habe da Diskussionen erlebt, wo das dann total stigmatisiert wurde, wenn eine Frau gesagt hat, ich traue mich da nicht lang zu gehen, dann wird gesagt, ja, stell dich doch nicht so an und so. Und ich finde, das geht nicht, das wird halt so als subjektive Wahrnehmung empfunden, aber in Wirklichkeit geht es unheimlich vielen Frauen so. Und da wirklich nochmal ehrlich zu machen und zu sagen, was brauchen wir eigentlich, dass alle Menschen sich in der Stadt sicher und frei bewegen können? Und da ist es eben, teilweise ist es so was Simples wie Beleuchtung, was nicht mitgedacht wird. Aber das ist ein kleines Ding, aber es gibt auch ganz, ganz andere Bereiche, wie beispielsweise in der medizinischen Versorgung, wird bei Frauen ja häufig der Herzinfarkt nicht erkannt, weil Frauen andere Symptome haben als Männer. Und das wird gar nicht so erforscht, ja, sondern wir haben irgendwie im Lehrbuch, ich bin keine Medizinerin, deswegen mir wurde das nur so erzählt und ich bitte da Ungenauigkeiten zu entschuldigen, aber dass eben du quasi im Lehrbuch die typischen Anzeichen für Herzinfarkte all die typisch männlichen Anzeichen für Herzinfarkte sind und Frauen eben ganz andere haben und es deswegen oft unerkannt bleibt. Das ist halt krass, ja, also da siehst du, wie Forschung und so sich auch überhaupt nicht auf die Notwendigkeiten bei Frauen bezieht. Und da müsste man wirklich nochmal sehr gezielt drauf schauen und eben für mehr Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen sorgen. Und das ist was, was sich eben durch Stadtplanung, Gesundheitspolitik, Arbeitsmarkt, das sind alle Bereiche des Lebens und deswegen ist eine Sache, die wir ja auch fordern, eine Gleichstellungsstrategie, die wirklich über alle Ressorts geht. Und da geht es eben nicht nur um Gleichstellung im beruflichen Feld, sondern um Gleichstellung generell.
zeigt auch, finde ich, ganz schön, dass irgendwie so geschlechtergerechte Politik nicht nur Frauen hilft, sondern einfach gesamtgesellschaftlich so ein wichtiges Thema ist, also und auch so viele positive Effekte mit sich bringt, die man noch gar nicht irgendwie ersehen kann. Also auch zum Beispiel bei dem, was du angesprochen hast mit sexueller Belästigung in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Öffentliche Verkehrsmittel, auch klimapolitisch zum Beispiel, werden erst dann richtig, richtig effektiv, maximal effektiv, wenn sich jeder da reinsetzt und weiß, ey, hier passiert mir nichts, mir geht's hier gut. Und also es bringt so viele Effekte irgendwie überall mit. Das finde ich total faszinierend, immer zu sehen, dass es irgendwie nicht nur in Anführungsstrichen für Frauen Vorteile mit sich bringt.
Das sehen wir ja in ganz vielen Bereichen. Ne? Das, also deswegen, ich bin immer eine, die irgendwie, wenn ich über Kinderrechte beispielsweise spreche, sage, was für einen wichtigen Effekt das für die Demokratie ja auch hat. Ne? Und so ähnlich ist das eigentlich auch, wenn du Frauenrechte dir anguckst und Gleichstellung dir anguckst, dass das eben genauso für viele Bereiche wichtig ist. Und ich glaube einfach, der Punkt ist, du musst insbesondere diejenigen in einer Gesellschaft, die vermeintlich schwächer sind oder die eben tatsächlich schwächer sind, wenn du die in den Blick nimmst, das hilft am Ende der gesamten Gesellschaft, weil die Effekte, die dann erzielt werden, allen nutzen. Und auch Gleichstellungspolitik nutzt natürlich auch den Männern. Und wenn ich dann nochmal zurückkomme, einmal nochmal kurz auf Kinderrechte in Familien, dass Väter und Mütter gleichberechtigt zu Hause sind, davon haben am Ende auch die Kinder was, weil die natürlich irgendwie, wieso hat denn eigentlich nur das Kind von demjenigen, der irgendwie, weiß ich nicht, vorher vielleicht ein bisschen Geld zur Seite legen konnte und sich dann leisten kann, dass die Familie auf einen Teil des männlichen Einkommens sozusagen verzichtet, wieso darf nur dieses Kind Zeit mit seinem Vater verbringen, während die Familie, wo das Einkommen insgesamt so schlecht ist, dass sie sich nicht leisten können, auf einen Teil des Einkommens des Vaters zu verzichten, auch das gehört ja dazu, dass eben auch diese Kinder Zeit mit ihren Vätern verbringen können. Also wirklich auch nochmal zu sagen, wir wollen das wirklich in allen gesellschaftlichen Schichten verankern, diese Gerechtigkeit. Und dann haben auch wirklich alle was davon. Das finde ich extrem wichtig.
Ich würde jetzt nochmal kurz das Thema wechseln, weg von diesen globalpolitischen Fragen und eher wieder hierhin in den Bezirk. Du kandidierst ja für Steglitz-Zehlendorf, für den Bundestag. Und ich glaube, da fragen sich viele, was deine Ziele sind. Was möchtest du in den Bundestag bringen für uns als Bezirk?
Ja, ich bin jemand, der oder die dieses, wenn ich in den Bundestag gewählt werde, dann sorge ich dafür, dass in Steglitz-Zehlendorf das und das und das passiert. Ja, das finde ich immer so Versprechungen, die zum einen schwierig zu halten sind, das ist das eine. Und zum anderen auch so eine Art von, ich will jetzt nicht sagen Klientelpolitik, ne? Aber wenn ich für diesen Bezirk in den Bundestag gewählt werde, dann werde ich natürlich schon gucken, beispielsweise, wenn Bundesgelder zur Verfügung stehen für den U-Bahn-Ausbau, dann fände ich es toll, wenn welche an der U3 zwischen Mexiko-Platz und Krummelanke landen würden. Ja, da natürlich denke ich sowas dann mit, wenn ich für den Bezirk in den Bundestag gewählt werde. Aber was ich viel, viel wichtiger finde, was Bundestagsabgeordnete für ihren Bezirk tun können, ist tatsächlich, dass die Art und Weise, wie man Politik macht und wie man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Und das ist mir total wichtig, offen und ehrlich sich den Anliegen der BürgerInnen hier zu stellen und zu sagen, was sind eigentlich Probleme, die sie hier haben, wo ich vielleicht im Bundestag tatsächlich ein Umdenken erzielen kann. Und das ist nicht, dass ich meine, da meldet sich dann jemand und sagt hier, das und das konkrete Problem in meinem Hinterhof ist irgendwie, was weiß ich, sind die Mülltonnen zu voll, ja. Da kann ich dann vielleicht auch irgendwie einen Tipp geben, wie man sich da mit den Nachbarn einigt. Aber oft sind das ja dann so strukturelle Probleme, wo, wenn man das einmal anspricht, dann merkt man sticht in so ein Wespennest. Und wenn man dieses Problem löst, dann haben unheimlich viele Menschen was davon. Und deswegen, ich nehme schon immer mehr wahr, dass Politik und die Menschen vor Ort so ein Stück weit immer entfremdeter sind. Und dass Menschen sagen, ach, die Politiker, die arbeiten ja nur für sich selbst und so. Und in Wahrheit ist es aber so, und das nehme ich wirklich durch alle demokratischen Parteien hinweg wahr, dass Menschen, die in die Politik gehen, das ja tun, um für die Menschen in diesem Land was zu erreichen und was zu verbessern. Und dafür muss eben dieser echte, ehrliche Austausch aber auch stattfinden. Und das wäre mir ein großes Anliegen, wieder in den engen Austausch mit den Leuten zu kommen und auch ein Stück weit Vertrauen in die Politik zurückzugeben. Eben nochmal deutlich zu machen, wir sind nicht diejenigen, die irgendwie immer nur für sich selber denken, sondern wir sind schon diejenigen, die versuchen, für alle Menschen in diesem Land irgendwie einen guten Weg zu finden und eben dann auch für alle Menschen hier im Bezirk natürlich.
Okay, dann kommen wir tatsächlich schon zur letzten Frage und zu unserer typischen Abschlussfrage sozusagen. Wenn du jetzt in den Bundestag kommst und du kannst ein Gesetz einfach durchsetzen und es wird so umgesetzt, was ist es?
Abschaffung des Ehegattensplittings zugunsten einer Kindergrundsicherung, damit Kinder gefördert werden und nicht mehr die Ehe.
Cool, danke schön.
Unsere Gäste haben da immer eine ganz klare Antwort. Das ist ja schon das zweite Mal, wie aus der Kanone geschossen. Dankeschön, Nina, hat vielen uns Dank. Sehr gefreut.
Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Habt einen schönen Montag noch.
Ja, ihr auch.